In den Sommerferien saß ich bei meinen Eltern und warum auch immer, hat mich in den Wochen und Tagen vorher schon das Thema Älterwerden beschäftigt. Vielleicht bewegen mein Mann und ich uns gerade auf die Midlife-Crisis zu oder so, oder sind schon mittendrin. Was auch immer, jedenfalls sah ich, wie meine Mama, die Arthrose hat, sich etwas umständlich hinsetzte und tapfer versuchte, ihr Gesicht eben nicht schmerzverzerrt zu verziehen. Meine Schwägerin saß neben mir und mir entwich, oh Mann, ich glaube, ich möchte mit 40 sterben. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte, was da auf uns zukommt. Meine Schwägerin sagt so, Tamika, spinnst du? Sag nicht sowas. Weißt du, wie alt du bist? Ja, mir kam der Gedanke, dass ich es schade finde, dass Jesus nicht besonders alt geworden ist. Ich als Christ möchte ja eigentlich gerne Jesu Vorbild nachfolgen. Und zum Thema Älterwerden ist er jetzt nicht das beste Vorbild, finde ich. Und ich fühlte mich tatsächlich ein bisschen alleingelassen mit meinen Fragen. Und dann stieß ich auf folgenden Text. Man weiß beim Lesen nicht so recht, ob man lachen oder weinen soll. Ich lese aus Prediger 12. Denk schon als junger Mensch an deinen Schöpfer, bevor die beschwerlichen Tage kommen und die Jahre näher rücken, in denen du keine Freude mehr am Leben hast. Dann wird selbst das Licht immer dunkler für dich, Sonne, Mond und Sterne verfinstern sich und nach einem Regenschauer ziehen die Wolken von Neuem auf. Deine Hände, mit denen du dich schützen konntest, zittern. Deine starken Beine werden schwach und krumm. Die Zähne fallen dir aus, du kannst kaum noch kauen und deine Augen werden trübe. Deine Ohren können den Lärm auf der Straße nicht mehr wahrnehmen und deine Stimme wird immer leiser. Schon früh morgens beim Zwitschern der Vögel wachst du auf, obwohl du ihren Gesang gar nicht mehr hören kannst. Du fürchtest dich vor jeder Steigung und hast Angst, wenn du unterwegs bist. Dein Haar wird weiß, mühsam schleppst du dich durch den Tag und deine Lebenslust schwindet. Dann trägt man dich in deine ewige Wohnung und deine Freunde laufen trauernd durch die Straßen. Ja, denk an deinen Schöpfer, ehe das Leben zu Ende geht, so wie eine silberne Schnur zerreißt oder eine goldene Schale zerspringt, so wie ein Krug bei der Quelle zerbricht oder das Schöpfrad in den Brunnen fällt und zerschellt. Dann kehrt der Leib zur Erde zurück, aus der er genommen wurde, und der Lebensgeist geht wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Was für ein Text! Da freut man sich doch aufs Älterwerden. Oder auch nicht. Das Buch Prediger ist eines der späteren Schriften des Alten Testamentes und das Leitmotiv zieht sich komplett durch. Alles ist eitel oder alles ist vergänglich. Liest man an einem dunklen Novembertag oder an Tagen wie heute dieses Buch Prediger, könnte man schon ein bisschen depressiv werden. Immerhin hat sich der Schreiber noch Mühe gegeben bei der Beschreibung des Alterns. Im Original heißt es dann nicht zum Beispiel in Vers 3, die Zähne fallen dir aus, sondern es ist von den Müllerinnen die Rede, von denen es wenige geworden sind. Also die Zähne als Mahlsteine fand ich irgendwie nett als Bild, aber auch die poetischste Sprache kann die Tatsache nicht beschönigen, dass der Mensch dem Verfall preisgegeben ist. So ist nun mal das Leben. Der Text hat mich angesprochen, vielleicht gerade weil er so gnadenlos ehrlich ist. Es gibt ja auch durchaus positive Aspekte des Alterns, allem voran natürlich die Lebenserfahrung und Weisheit, die man dann hoffentlich hat. Und dann sieht das Älterwerden ja auch total unterschiedlich aus, zumindest was die körperliche und auch geistige Konstitution angeht. Konstitution, so. Aber es gibt eben auch diese andere Seite. Dieser Text beschönigt nichts und klingt wirklich gar nicht nach einem Älterwerden in Würde. Was soll also dieser ernüchternde Text, dieser entzaubernde Text, der mir ausgiebig vor Augen führt, wie vergänglich und vergeblich alles ist? Wenn Jesus schon kein Vorbild im Altwerden gibt, vielleicht steckt in diesem Text ja ein weiser Rat für meinen Glaubensalltag. Und tatsächlich, bei genauerem Hinsehen, fällt auf, dass dieser Text eine Anweisung enthält. Und zwar direkt am Anfang. Denk schon als junger Mensch an deinen Schöpfer, bevor die beschwerlichen Tage kommen und die Jahre näher rücken, in denen du keine Freude mehr am Leben hast und so weiter. Das ist alles. Danach kommt die ausgiebige Beschreibung des Altwerdens. Die Anweisung heißt lediglich, denk an deinen Schöpfer. Und hier kommen dann auch mal die jungen Leute ins Spiel, denn es heißt ausdrücklich, denk schon als junger Mensch an deinen Schöpfer. Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, warum hier vielleicht der Schlüssel zu einer Art Versöhnung mit dem Älterwerden oder mit unserer Vergänglichkeit liegt. Was kommt dir, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an euren Schöpfer denkt? Ich lasse mal ein paar meiner Gedanken kurz laufen. Ihr dürft eure im Kopf natürlich hinzufügen. Schöpfer. Gott. Groß. Mächtig. Allmächtig. Stark. Schöpfung. Natur. Schön. Wunderschön, vielfältig, bunt, duftend, kraftvoll, mächtig, stark, unberechenbar, aufeinander abgestimmt, perfekt getimt, liebevoll, detailgetreu, kreativ, mega kreativ. Wirklich mega kreativ. Interessanterweise ist Schöpfer und Schöpfung bei mir positiv besetzt. Und ich habe mal meinen Mann gefragt, bei dem war das auch so. Und dann habe ich noch eine Freundin gefragt, bei der auch. Ob diese Umfrage der Realität standhält, sei dahingestellt. Aber ihr könnt euch ja selber mal fragen, wie das Wort Schöpfer bei euch verknüpft ist. Naturgewalten und Katastrophen sind nicht mit dem Schöpfer konnotiert, sondern eher das Schöne. Das Gutgedachte. Von daher lohnt es sich, wenn man sich positive Gedanken machen möchte, an seinen Schöpfer zu denken oder mal durch die Schöpfung zu wandern und an seinen Schöpfer zu denken. Im Judentum ist das gang und gäbe. Man erinnert sich immer wieder an die großen Taten Gottes. Natürlich in erster Linie mit seinem Volk Israel, aber eben auch an den Schöpfer, der mit seiner verschwenderischen Liebe Großartiges erschaffen hat. Die Theologin Miham Kim Rauchholz hat in einer ihrer Predigten wunderbar beschrieben, dass Gott uns eben nicht als Diener erschaffen hat. Sie sagt, wenn ich zum Beispiel einen Diener bräuchte und alle Möglichkeiten hätte, mir einen zu bauen, dann könnte ich mir ja einen Roboter bauen, der die Wäsche macht, das Haus putzt, den Rasen mäht, den Müll ausleert. Das wäre ja super. Aber ich erschaffe mir doch keinen Diener mit Emotionen. Oh, heute geht's mir nicht so gut. Ich kann leider den Müll nicht rausbringen. Oder noch besser, ein Diener mit komplexem Verdauungssystem. Was für eine Verschwendung. Ich fand dieses Bild von der Miham Kim eigentlich ganz gut, weil es mir nochmal vor Augen hält, wie verschwenderisch uns Gott geschaffen hat und dass er uns eben nicht als Diener in dem Sinne geschaffen hat, sondern als Gegenüber. Gottes Liebe ist unglaublich verschwenderisch. Warum soll ich also an meinen Schöpfer denken? Es erinnert mich daran, wie unglaublich verschwenderisch Gott uns liebt. Und je öfter ich daran denke, desto mehr färbt es vielleicht auch auf mich und mein Verhalten ab. Und lässt eben auch mich verschwenderisch lieben. Denk an deinen Schöpfer und erinnere dich an seine verschwenderische Liebe. In Psalm 8 hat das der Psalmschreiber getan. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn jemand über seinen Schöpfer nachdenkt. Ich lese aus Psalm 8. Herr, unser Herrscher, die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider. Der Himmel ist Zeichen deiner Hoheit und Macht. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond und die Sterne. Allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da doch der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel. Mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Herr, unser Herrscher, die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider. Wenn wir über unseren Schöpfer nachdenken, dann endet das in Lobpreis. Und gleichzeitig erinnert es uns daran, wer wir eigentlich sind. In Vers 5 heißt es: Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. Wir sind verschwenderisch geliebt, und gleichzeitig holt es uns zurück auf den Boden und erinnert uns daran, dass wir eigentlich nichts in den Händen halten. Wir sind nichts, und das ist ja auch irgendwie entspannend. Denn je älter ich werde, desto mehr Verantwortung trage ich doch in meinem Alltag, in Beruf, Familie, in der Gemeinde, wo und wann auch immer. Aber ich bin nicht in letzter Konsequenz für diese Welt verantwortlich, dass irgendein Laden läuft. Denke an deinen Schöpfer und lerne loszulassen. Denn er ist Herr und kümmert sich. Aber wieso soll ich an den Schöpfer denken, wenn ich jung bin? Vielleicht steckt hier eine Art Moral dahinter. Du bist jung, genieße das Leben, aber denk an den Schöpfer und übertreib es nicht. Vielleicht ist es aber auch eine gute Übung, um wichtige Weichen zu stellen. Ich war letzte Woche auf der Beerdigung meines Nachbarn in meinem Heimatort in Hille. Diese Beerdigung und sein Tod haben mich mehr bewegt, als ich dachte. Reinhard war nämlich einer dieser Menschen, die ja eine gute Seele waren, aber leider mit miserabler Performance. Jedes Mal, wenn man an seinem heruntergekommenen Haus vorbeikam, wurde man angehalten und musste sich über politische und religiöse Themen unterhalten, beziehungsweise sollte Stellung dazu nehmen. Er konnte sich tierisch aufregen. Und wenn man ihm widersprach, dann bekam man am nächsten Morgen einen ganzen Batzen Zeitschriften oder Artikel, die seine Meinung untermauerten, und sollte diese lesen. Er wollte weiter diskutieren, aber das kostet Zeit und Kraft. Und außerdem hatte ich keine Lust, mich ständig über irgendwen aufzuregen. Seine Beerdigung machte mich traurig, weil ich auch seine andere Seite kannte. Schon mit 14 bekam ich von ihm eine Western-Gitarre geschenkt. Dadurch konnte ich im Jugendkreis mitspielen und noch viele andere Dinge. Er hat es geschafft, mich in meinen Begabungen zu fördern und zu unterstützen. Dafür hatte er einen guten Blick. Für Bücher, Bildung und Kultur hatte er was übrig. Und wenn er merkte, dass Leute Hilfe brauchen, also wirkliche Hilfe, nicht ich habe zu viel Laub im Garten Hilfe, existenzielle Hilfe, dann hat er sie auch unterstützt. Ungerechtigkeit, Scheinheiligkeit und Korruption brachten ihn auf die Palme. Er kaufte sich auch extra ein fettes Kreuz als Halskette, um einen türkischen Dönerverkäufer zu provozieren und mit ihm über Mohammed zu diskutieren und ihm die Wahrheit über ihren Propheten zu erzählen. Ob er mit seinen Ansichten immer recht hatte, sei dahingestellt. Aber diese Beerdigung machte mich traurig, weil nicht viele diese gute, spendable Seite kannten. Ich fand es auch irgendwie cool, dass es ihm so egal war, was die Leute dachten. Sein Haus, für viele eine Provokation, zugestellt und zugemüllt. Und doch irgendwie steht es jetzt da und erinnert mich daran, dass das letzte Hemd sowieso keine Taschen hat. Und es stellt sich mir die Frage, wer von uns seine Prioritäten eigentlich falsch und wer richtig setzt. Ist es nicht auch irgendwie schön, eben nicht immer alles zu tun, was der Mainstream macht? Außerdem brauchen wir Menschen, die für Dinge einstehen, sich nicht alles sagen und gefallen lassen und bereit sind, Ungerechtigkeit auch zu benennen. Es hat mich zutiefst traurig gemacht, dass er dabei so alt und verbittert war. Ich weiß noch, wie ich zu meinem Vater sagte, dass ich niemals so werden möchte. Mein Vater meinte, er glaube, dass man das schon irgendwie auch beeinflussen kann. Diese Beerdigung lässt mich mit Fragen zurück. Wo und wie will ich im Alter enden? Inwiefern habe ich jetzt schon Einfluss darauf? Ich wünsche mir so sehr, dass ich das mit den Prioritäten irgendwie hinbekomme und trotzdem ein zufriedenes Herz behalte, ein dankbares Herz, ein geborgenes Herz, das den Widrigkeiten trotzt und dankbar bleibt. Nicht naiv oder ignorant, aber irgendwie einfach zufrieden. Dem Altersstarrsinn trotzend. Versteht ihr, was ich meine? Und dass das dann eben auch irgendwie Auswirkungen auf mich oder auf die Menschen um mich herum haben und sie gerne mit mir zusammen sind. Und ich glaube, an dieser Stelle kommt dieser Text ins Spiel. Wenn ich mir schon früh angewöhne, an meinen Schöpfer zu denken, ehrfürchtige, aber auch positive und zuversichtliche Gedanken übe, dann geht es vielleicht irgendwann in Fleisch und Blut über. Ganz nach dem Motto, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, ist es vielleicht der Tipp schlechthin, um im Alter ganz automatisch zufrieden und dankbar zu werden. Denk an deinen Schöpfer, solange du jung bist. Das ist ja irgendwie ein netter Alltagstipp, aber da steht ja nun trotzdem auch noch der Rest vom Text. Ich erinnere nochmal. Denk schon als junger Mensch an deinen Schöpfer, bevor die beschwerlichen Tage kommen und die Tage näher rücken, in denen du keine Freude mehr am Leben hast. Dann wird selbst das Licht immer dunkler für dich, Sonne, Mond und Sterne verfinstern sich und nach einem Regenschauer ziehen die Wolken von neuem auf. Deine Hände, mit denen du dich schützen konntest, zittern, deine starken Beine werden schwach und krumm, die Zähne fallen dir aus, du kannst kaum noch kauen und deine Augen werden trübe. Deine Ohren können den Lärm auf der Straße nicht mehr wahrnehmen und so weiter und so fort. Auch wenn ich an meinen Schöpfer denke, ändere ich nichts an der Vergänglichkeit. Und irgendwie finde ich den Tipp ganz nett, aber irgendwie spricht aus diesem Text doch immer noch eine große Traurigkeit. Eine Resignation, und ich fand es immer irgendwie noch unbefriedigend. Wieso steht das da so? Und dann im Gespräch mit einer Freundin fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Dieser Verfasser des Textes war vermutlich ein Jude. Wenn ein Jude an seinen Schöpfer denkt, dann denkt er an einen großen Gott und bleibt ehrfürchtig zurück. Er denkt vermutlich an den Anfang zurück, die Geschichten von der Erschaffung der Welt, der Einheit von Mensch und Gott, dem wundervollen Urzustand. Und der Schreiber muss dann traurig und resigniert feststellen, dass davon nicht mehr viel übrig ist. Denn direkt nach dem Sündenfall und der Trennung von Gott nimmt die Vergänglichkeit ihren Lauf. Abel hieß ein Sohn von Adam und Eva. Abel bedeutet Hauch, Vergänglichkeit. Und dieser hatte, obwohl er scheinbar ein gottgefälliges Leben führte, ein sehr kurzes Leben, weil er von der Bosheit der Menschen, in diesem Falle sogar seines eigenen Bruders, überrumpelt und ermordet wurde. Kein Wunder, dass der Schreiber des Predigers zu dem Ergebnis kommt, fürchte Gott und halte seine Gebote und trotzdem dabei nicht glücklich wird. Und das aus einem einzigen Grund. Ich weiß, das ist das christliche Totschlagargument, aber es hat mich trotzdem glücklich gemacht. Jesus fehlt. Dem Prediger fehlt Jesus. Er kennt Jesus nicht. Jesus sagt in 2. Timotheus, Jesus hat dem Tode die Macht genommen und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Interessanterweise wird im Neuen Testament nie aus dem Predigerbuch zitiert. Warum nicht? Vermutlich, weil Vergänglichkeit dank Jesus kein Thema mehr ist. Zumindest keins, das uns Angst machen müsste. Ich brauche keine Angst zu haben vor dem, was kommt. Ich brauche nicht zu resignieren. Und ich möchte anfangen, dankbar zu sein und zu genießen, was ich jeden Tag geschenkt bekomme. Auch wenn Jesus selbst nicht besonders alt geworden ist, zeugt doch die Bibel davon, dass Alter und Vergänglichkeit für Gott eigentlich nur Nebensache sind. Eben weil er ein unvergängliches Wesen durch Jesus hervorgebracht hat. Vergänglichkeit, Tod und Alter gehören zum Lauf der Dinge. Aber man braucht nicht drum reden, aber wir erinnern uns doch an Abraham, der im Alter noch Vater und nun sogar Vater eines ganzen Volkes wurde. Oder im Neuen Testament Zacharias und Elisabeth, die im hohen Alter noch ein Kind bekommen. Oder Simeon, der nicht eher stirbt, bevor er Jesus und Maria und Josef gesegnet hat und weissagt, wer Jesus sein wird. Dann gibt es noch die 84-jährige Hanna, die schon einiges an Schicksalsschlägen hinter sich hat und trotzdem frohen Mutes von Gott erzählt und auf die Erlösung Israels durch Jesus hinweist. Im Lukas-Evangelium. Wenn ich schon in jungen Jahren anfange, an meinen Schöpfer zu denken, dann kann mir das hier helfen, Gottes Größe und Allmacht im Alltag zu erhaschen. Wenn ich es dann noch schaffe, mich an Jesu großartiges Geschenk zu erinnern, dann scheint es Auswirkungen zu haben bis ins hohe Alter und sogar darüber hinaus. Und nun haben wir eine Alternative. Eine Alternative zum Trend gegen das Alter anzukämpfen und dem Traum der ewigen Jugend hinterher zu jagen. Aber auch eine Alternative, resigniert zuzuschauen und zu sehen, wie Leid, Vergänglichkeit uns und unsere Mitmenschen herunterzieht. Wir können alternativ leben. Nativ bedeutet laut Google im natürlichen Zustand befindlich oder auch heimisch, nicht entlehnt. Unser Alter ist ein natürlicher Zustand, wie alt auch immer du gerade bist. Und auch das Altern ist ein natürlicher Zustand. Meine Tochter sagte einmal, sie wolle wieder klein werden, weil sie gerade einen Body gefunden hatte, der ihr nicht mehr passte und sie den wieder anziehen wollte. Es geht nicht. Altern ist nativ. Aber uns unserer Vergänglichkeit bewusst, dürfen wir zuversichtlich in den Alltag starten. Ich habe hier ein paar Kreisel. Kreisel, vielleicht habt ihr die auch zu Hause. Kreisel kennt jeder. Und Kreisel sind für mich immer so ein Symbol des Loslassens. Wenn ich einen Kreisel vernünftig kreiseln will, dann muss ich ihn im richtigen Moment loslassen. Ich kann das hier mal versuchen. Na, okay. Genau. Wenn ich ihn im richtigen Moment loslasse, dann beginnt er zu tanzen, zu kreiseln. Dieses Loslassen begegnet mir in meinem Alltag irgendwie immer öfter. Ich übe mich darin, immer wenn ich diesen Kreisel sehe, dass ich mich ja um das Loslassen kümmere, dass ich persönlich lerne, loszulassen. Sei es Sorgen und Ängste, eigene Vorstellungen, mal Wut oder Frust. Ich möchte euch einladen, nächste Woche ins Alternativ-Trainingslager zu gehen. Solange der Vorrat reicht, ich glaube, ich habe nur ein paar Kreisel noch übrig, aber ihr dürft euch gerne vielleicht pro Haushalt einen, ich weiß nicht, einen mitnehmen. Vielleicht habt ihr auch noch zu Hause eure Kinder einen Brummkreisel oder so. Auf jeden Fall dürft ihr euch einen Kreisel nehmen und oder zu Hause einen suchen. Stellt ihn dahin, wo ihr ihn öfter am Tag mal seht. An die Spüle, auf den Küchentisch, auf Toilette, wo auch immer. Wenn er euch begegnet, dann haltet kurz inne. Insgesamt gibt es 3 Runden. Es wird gekreiselt und solange der Kreisel sich dreht, solange der Kreisel tanzt, denkst du über eine bestimmte Sache kurz nach. Und zwar beim ersten Mal kreiseln, denk doch einfach mal an deinen Schöpfer. Denk an deinen Schöpfer, was fällt dir zu Schöpfer ein? Und beim zweiten Mal kreiseln, lässt du den Kreisel los und lässt auch los, was dich gerade gefangen nimmt. Denke daran, dass Gott Schöpfer ist und dass er sich kümmert. Und das dritte Kreiseln soll dich erinnern, alternativ zu leben. du kennst Jesus. Das ist super. Danke für alles, was du heute geschenkt bekommen hast. Ein Alternativ-Trainingslager, ja, wie gesagt, ich lade euch dazu ein, ihr dürft das gerne machen. Hier drinnen sind auch noch Zettel, wo diese Kreisel, die Gedanken dazu nochmal draufstehen. Also wenn ihr möchtet, dürft ihr euch gerne was davon mitnehmen, solange der Vorrat reicht. Und ja, denke an deinen Schöpfer, vielleicht geht diese Art Meditation ja dann irgendwann in Lobpreis über. Und davon kann es meiner Meinung nach nie genug geben. Amen.